Sie haben eingeschaltet bei Radio Gloria, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und in der folgenden Stunde lassen wir unseren Referent sprechen, der Kaplan Alfred Petschart. Wir haben ihn eingeladen zum Thema «Von der Last und dem Glück des Betens». Hören Sie jetzt die Ausführungen zu dem Thema vom Kaplan Alfred Petschart.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, im folgenden Vortrag soll von der Last und dem Glück des Betens gesprochen werden. Dabei stütze ich mich auf folgende Quellen: auf Philotia vom heiligen Franz von Sales, auf Pater Gabriel a Santa Maria Magdalena, Geheimnis der Gottesfreundschaft, dann auf Pater Gerhard Hermes aus einem Artikel in der Zeitschrift Der Fels, auf das Buch von Walter Nick, Das Geheimnis der Mönche, und schließlich auf das Büchlein von Karl Rahner, Von der Not und dem Segen des Gebetes. Das Thema Gebet ist ein außerordentlich wichtiges Thema für unser religiöses Leben, dessen großes Ziel es ja ist, Gott zu finden. Über die Bedeutung des Gebetes sagt der heilige Augustinus: wer richtig zu beten weiß, weiß auch richtig zu leben. Folgender außerordentlich schöne Gedanke über die Bedeutung und Notwendigkeit des Betens stammt vom heiligen Franz von Sales: nichts ist geeigneter, unseren Verstand von Unwissenheit und unseren Willen von seinen verderbten Anhänglichkeiten zu reinigen als das Gebet, das unseren Verstand in die helle göttlichen Lichtes rückt und unseren Willen der Wärme göttlicher Liebe aussetzt. Als Einstieg in dieses so bedeutsame Thema möge folgendes Beispiel dienen. Der weltberühmte französische Nobelpreisträger für Medizin, Alexis Carrel, war zu Beginn des 20. Jahrhunderts Prorektor an der Medizinischen Fakultät in Lyon. Auf einer wissenschaftlichen Tagung wurde ihm vom leitenden Professor zu einem bestimmten hoffnungslosen Krankheitsfall eine Frage vorgelegt. Es ging um eine Patientin im Stadium eines fortgeschrittenen, unheilbaren tuberkulösen Abszessen. Carrel erklärte, dass er alles in seiner Macht Stehende getan habe. Als er jedoch die Aussichtslosigkeit des Falles erkannt habe, da habe er die Kranke nach Lourdes geschickt. Dort sei sie geheilt worden. Von Seiten der Wissenschaft bedeutete dies für ihn das Todesurteil. Daraufhin begann Carrel, sich in Lourdes wissenschaftlich zu betätigen. Als ärztlicher Betreuer eines Pilgerzuges wurde er im Jahre 1903 Augenzeuge einer Heilung. Schließlich wurde Carrel Forscher am Rockefeller Institut in New York. Im Jahre 1912 erhielt er für seine Gewebekulturen den Nobelpreis für Medizin. Diese Erkenntnisse bildeten den Grundstein für sein berühmtes Buch »Der Mensch, das unbekannte Wesen«. Darin schildert er seine Beobachtungen an Kranken. Er konnte miterleben, wie manche von ihnen einzig durch die Macht des Gebetes geheilt wurden. Er schrieb: ich glaube an wunderbare Heilungen. Nie werde ich das erschütternde Erlebnis vergessen, als ich sah, wie ein krebsartiges Geschwür an der Hand eines Arbeiters vor meinen Augen zu einer kleinen Narbe zusammenschrumpfte. Verstehen kann ich das nicht. aber bezweifeln kann ich es auch nicht, was ich mit eigenen Augen gesehen habe. Im gleichen Werk heißt es, das Gebet ist die mächtigste Form der Energie, die wir ausstrahlen. In seinem Buch Betrachtungen zur Lebensführung schreibt Garel, das Bedürfnis nach Gott äußert sich im Gebet. Das Gebet ist ein Notschrei, ein Verlangen nach Hilfe, eine Hymne der Liebe. Es besteht nicht in einem traurigen Hersagen von Worten. Alles geht vor sich, als Gott uns erhörte und uns unmittelbar eine Antwort gäbe. Unerwartete Ereignisse treffen ein. Das geistige Gleichgewicht wird wiederhergestellt. Das Gefühl unserer Vereinsamung, unserer Ohnmacht und der Nutzlosigkeit unserer Anstrengungen verschwindet. Die Welt verliert ihre Ungerechtigkeit und ihre Grausamkeit und wird freundlich gesinnt. Eine seltsame Macht entwickelt sich im Innern von uns selbst. Das Gebet verleiht die Kraft, Sorgen und Kümmernisse zu ertragen, zu hoffen, wenn es keine logische Ursachen zur Hoffnung mehr gibt, um inmitten von Katastrophen aufrecht zu bleiben. Dieser große Arzt, der so überwältigende Erfahrungen mit dem Gebet gemacht hatte, starb im Jahre 1944 als Opfer von Hitlers Gestapo. Wir wollen die Gebetserfahrungen dieses berühmten Mannes und Märtyrers des 20. Jahrhunderts so stehen lassen, wie er sie niedergeschrieben hat. Ich bin jedoch überzeugt, dass auch er sich mit den Schwierigkeiten des Gebetes auseinanderzusetzen hatte, wie jeder, der ernsthaft beten will. Ja, man darf ohne zu übertreiben sagen, dass das rechte Beten zum schwierigsten im geistlichen, religiösen Leben gehört. Dies wussten schon die Mönchsväter des Altertums. Als einst ein Bruder den Abt Agathon fragte, Vater, welche Tugend kostet im geistlichen Leben die meiste Mühe? Da gab er ihm zur Antwort, Verzeiht mir, mein Bruder, ich halte dafür, man finde in keiner anderen Sache eine solche Mühe wie im Gebet zu Gott. Denn wenn ein Mensch sein Gebet zu Gott absenden will, beeilen sich die Dämonen immer, es zu unterbrechen, indem sie wohl wissen, dass ihnen kein Ding ein solches Hindernis bereitet, als das zu Gott verrichtete Gebet. Denn jede andere Arbeit, die ein Mensch im geistlichen Leben vornimmt, lässt ihm doch, wie beharrlich und gelassen er immer dabei sich verhalten möge, einige Ruhe. Das Gebet aber ist ein Werk, das ihm Mühe und großen Kampf verursacht bis zum letzten Hauch seines Lebens. Und Evagrius, ein großer Lehrer des Gebetes in der sketischen Wüste, sagt über diesen Kampf, den das Gebet abverlangt. Bete mit Furcht und Zittern. Bete mit Glut, mit Einfalt, mit Wachsamkeit. Gib Acht auf die unsichtbaren Feinde, die das Böse im Schilde führen und uns gerade während der Gebetszeit mit ihren Fallen auflauern. Dies mag uns ein Trost sein, dass auch große Männer des Gebetes unter den vielfältigen Mühen und Schwierigkeiten des Gebetes zu leiden hatten. Es wäre aber falsch, bei diesem Troste stehen bleiben zu wollen. Es gilt, gegen die Schwierigkeiten den Kampf aufzunehmen, und zwar täglich gegen jene Schwierigkeiten, die uns erwachsen aus der eigenen Bequemlichkeit, aus der inneren Unruhe und Unrast, aus den vielfältigen Zerstreuungen, die uns die Fantasie zu bieten hat. Und es gilt auch, den Kampf aufzunehmen, mutig und tapfer, gegen die Schwierigkeiten, die der Satan zu bereiten vermag. Denn er fürchtet und hat Hass nicht so sehr als einen wahrhaft betenden Menschen. Wer jedoch in diesem Kampfe ausharrt, dem werden die größten Gnaden zuteil. Der heilige Pfarrer von Ars dazu: Das gute Gebet macht die ganze Glückseligkeit des Menschen auf Erden aus. Jene von Ihnen, die ein wenig Kenntnis vom religiösen Leben haben, wissen, dass man aber nicht wegen dieser tatsächlich eintreffenden Glückseligkeit betet, sondern aus reiner, lauterer Liebe zu Gott. Weil das Gebet zum wichtigsten und bedeutsamsten im geistlichen Leben gehört, wollen wir uns zuerst vom besten und trefflichsten Meister des Gebetes in der hohen Kunst des Betens unterrichten lassen. Es ist niemand anderer als Christus selbst. Der heilige Evangelist Lukas berichtet: Einst verweilte er an einem Ort im Gebete. Als er damit zu Ende war, bat er einen von seinen Jüngern: Herr, lehre uns beten. Diesen Wunsch erfüllte der Herr seinen Jüngern in schönster Weise und allen, die seine Jünger werden wollen. Aus seinem eigenen Munde empfangen wir das erhabenste und vollkommenste Gebet, das es gibt, das Vater unser, das Gebet des Herrn. Es ist jenes Gebet, das Millionen von Christen seit bald 2000 Jahren unaufhörlich beten, in Freud und Leid. Es ist ein wunderbar einfaches Gebet, das alles Wesentliche enthält. In seinen 6 Bitten enthält es eine geistliche Führung, die jedem, der ihr folgt, mit Sicherheit den Weg zum Himmel weist. Warum aber richtete der Jünger an Jesu die Bitte, sie beten zu lehren? Sicher kommt sie aus der beglückenden Erfahrung, Jesus selbst beim Beten erlebt zu haben. Gewöhnlich zog er sich in die Stille der Einsamkeit zurück und verbrachte dort Stunden, ja ganze Nächte im Gebet zu seinem Vater. Sicher spürten es seine Jünger, dass er aus dieser Zwiesprache eine große Kraft empfing. Vielleicht war es auch etwas Ähnliches wie der Glanz und die Hoheit auf dem Antlitz des Moses, als dieser von der Zwiesprache mit Gott auf dem Berge Horeb zum Volke zurückkehrte. Jesus Christus ist der größte Beter aller Zeiten. Obwohl er durch die beseligende Gottesschau stets mit dem Vater im Himmel vereinigt war, so hat er ihm doch einen Teil seiner Zeit in ausschließlicher Weise durch das Gebet widmen wollen. Mit einer 40-tägigen Gebets- und Fastenzeit hat Christus seine öffentliche Tätigkeit begonnen. Bei allen wichtigen Ereignissen, so berichten uns die Evangelisten, hat sich Jesus im Gebet darauf vorbereitet. Wiederum berichtet uns der heilige Lukas: In jenen Tagen ging er weg auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht brachte er im Gebete mit Gott zu. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Die Wahl der 12 Apostel war eine der wichtigsten und entscheidendsten Stunden für die zu gründende Kirche, die Fortsetzung seines Werkes, seines mystischen, geheimnisvollen Leibes. Ein weiteres hochbedeutsames Ereignis war die Verklärung auf dem Berge Tabor. Beim heiligen Lukas heißt es: Etwa 8 Tage nach diesen Reden über die Nachfolge nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf den Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich der Ausdruck seines Antlitzes und sein Gewand wurde glänzend weiß. Die 3 Apostel erlebten Jesus im Glanze seiner Gottheit, um, wie der heilige Papst Leo der Große sagte, aus den Sehnen der Apostel schon im Voraus das Ärgernis des Kreuzes auszuroten. Übrigens haben die Apostel, vor allem Petrus, dieses Ereignis als unwiderlegliches Zeugnis, als eine der Grundlagen ihres Glaubens an Jesus Christus angeführt. Doch das Gebet Jesu vollendete sich letztlich im Opfer. Aber nicht nur im Opfer durchwachter Nächte, im Opfer des Fastens, in einem mühevollen und entsagungsreichen Leben. Mehr und mehr vollendete sich in jenem Opfer, das seinen Höhepunkt erreicht in der Todesangst zu Gethsemane und am Kreuz. Hier wird das Gebet zur blutigen Ganzhingabe, zur Ehre und Verherrlichung des Vaters und zum Heil für die Seelen. Christus hat uns durch sein Beten aber nicht nur ein Beispiel für das Beten geben wollen, er hat auch ganz praktische Anweisungen für das rechte Beten gegeben. Im Matthäus-Evangelium lesen wir: Wenn ihr betet, so macht es nicht wie die Heuchler. Die beten am liebsten in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Menschen gesehen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben schon ihren Lohn. Wenn du beten willst, so geh in dein Kämmerlein, schließe die Tür und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viele Worte machen wie die Heiden, denn sie glauben, dass sie wegen ihrer Vielrederei erhört werden. Macht es ihnen nicht nach. Euer Vater weiß ja, was euch not tut, ehe ihr ihn bittet. Man beachte, dass dieses Heilandswort über das rechte Beten in der Bergpredigt innerhalb jenes Themenkreises steht, in welchem Christus uns vor heuchlerischem Tun beim Beten, beim Almosengeben und beim Fasten warnt. Dieses so bedeutsame Dreigespann des geistlichen Lebens darf von uns auf keinen Fall deshalb betätigt werden, um von den Menschen gesehen und gelobt zu werden. Das ist heuchlerisches Tun und entstellt und verzerrt am meisten das Beten, weil ja das rechte Beten die direkteste Hinwendung zu Gott ist. Christus sagt mit nicht zu überbietender Deutlichkeit, dass unser Beten niemals geschehen dürfe, um von den Menschen ein wenig Anerkennung zu stehlen. Zwar gebraucht er das Wort stehlen nicht, aber letztlich ist dies eine Art von geistlichem Diebstahl, ein Betrug, weil ich mir etwas erschleiche, das mir nicht zusteht. Selbstverständlich ist das Kämmerlein kein Gegensatz zur Kirche, zum Gotteshaus, sondern es steht im Gegensatz zum Handeln vor den Menschen. Man kann auch in der Kirche, im Gottesdienst, im Kämmerlein beim Vater sein. Man kann aber auch im Kämmerlein vor den Menschen sein, wenn man Letzteres wiederum tut, um von den Menschen gesehen zu werden. Das ist möglich, so paradox es klingen mag. Der Mensch ist ein Meister des sich selbst Betrügens. Zum rechten Gebet gehört neben der Verborgenheit auch die Unauffälligkeit. Wo jemand es anstrebt, wie bereits erwähnt, dass sein Beten gesehen, bestaunt und bewundert wird, zerfällt solches Gebet gründlich und wird letztlich zum Ärgernis vor Gott und den Menschen. Schließlich hängt das gute Gebet auch nicht von vielen Worten ab. Vor Gott braucht es keine Beredsamkeit. Gott kennt ja unsere innersten Gedanken, bevor wir sie ausgesprochen haben. Trotzdem will Gott, dass wir uns ihm betend mitteilen, aber nicht in heuchlerischer Äußerlichkeit und plappernder Gedankenlosigkeit, sondern in ehrfürchtiger Andacht und Innerlichkeit. Vor diesem Hintergrund wollen wir uns konkret dem Beten zuwenden. Ich möchte aber die folgenden Gedanken mit einer ganz unscheinbaren, literarisch völlig anspruchslosen Geschichte beginnen, von der aber der christliche Literaturdienst sagt, dass sie völlig wahrheitsgetreu sei. Wie dem auch sei, sie enthält einen wundervollen Gedanken über das Gebet. Thank you. Obwohl das Gebet im Grunde genommen etwas Einfaches ist, fällt es uns, wie bereits gesagt, manches Mal gar nicht leicht zu beten und vor allem gut zu beten. Auch das Beten ist eine Art Kunst, die erlernt werden will durch das Studium der unterschiedlichen Formen und Methoden des Gebetes. Doch lernt man das Beten am besten und am schnellsten, indem man mit Eifer und Hingabe betet, auch wenn es einem nicht danach schmeckt. Trotzdem ist es gut, um die verschiedenen Arten und Formen des Gebetes zu wissen, auch wenn das Wesen des Gebetes immer die innere Bewegung, der Aufschwung des Geistes und des Herzens zu Gott ist. So unterscheidet man zwischen dem mündlichen und dem innerlichen Gebet, dann zwischen dem erwägenden und dem gemüthaften Gebet und schließlich zwischen dem privaten und dem liturgischen Gebet. Wir bedienen uns der einen oder anderen Form in Entsprechung unserer Pflichten. Wir alle sind ja gehalten, gewisse mündliche und liturgische Gebete zu verrichten. Im Übrigen aber sind wir frei zu wählen, je nach dem besonderen Bedürfnis des Augenblicks, nach den besonderen Umständen, in denen wir uns befinden. Alle Formen des Gebetes sind gut und können uns dazu dienen, unsere Liebe zu Gott zu nähren, wenn wir nur wirklich mit ihm in Berührung kommen. Denn das ist das Entscheidende. Darauf müssen wir unbedingt achten. Dies ist die Substanz des Gebetes. Fehlt dieses Wesentliche, so ist die Form zu nichts nütze, sie ist wertlos. Und der Herr könnte zu uns sagen, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch sein Herz ist fern von mir. Wenn wir jedoch eine tiefe Vertrautheit mit Jesus Christus erstreben, werden wir uns unwillkürlich einer ganz innerlichen Gebetsweise zuwenden, die den herzlichen Kontakt, die schweigende und tiefe Vereinigung mit ihm fördert. Es werden sogar alle unsere Gebetsweisen das besondere Kennzeichen der Innerlichkeit annehmen. Über diese innere Gebetsweise schreibt der heilige Franz von Sales in seinem Büchlein Philothea: Der Rosenkranz ist eine sehr nützliche Gebetsform, vorausgesetzt, dass du ihn richtig zu beten verstehst. Bediene dich dazu einer guten Anleitung. Es ist auch gut, die gebräuchlichen Litaneien und andere mündliche Gebete zu beten. Hast du aber die Gabe des innerlichen Gebetes, so soll dieses den Vorrang haben. Kannst du danach wegen deiner vielen Arbeit oder aus einem anderen Grund keine mündlichen Gebete mehr verrichten, so mache dir darüber keine Sorgen, sondern begnüge dich mit deinem Vaterunser, dem Gegrüß seist du Maria und dem Glaubensbekenntnis vor oder nach der Betrachtung. Fühlst du dich während des mündlichen Gebetes zum inneren Gebete hingezogen, dann sträube dich nicht dagegen, sondern lass deinen Geist sich ruhig dorthin wenden und sei unbesorgt um dein unvollendetes mündliches Gebet. Denn das Geistesgebet ist Gott angenehmer und deiner Seele nützlicher. Ich nehme freilich das kirchliche Stundengebet aus, wenn du dazu verpflichtet bist, denn diese Pflicht hat den Vorrang. Soweit der heilige Franz von Sales. Durch das mündliche und liturgische Beten bereiten wir unsere Seele vor für einen vertrauten Umgang mit Gott im innerlichen Gebet, bis Gott uns durch das Licht der Beschauung in ein tieferes Beten einführt, das uns ganz in Gott zu versenken vermag. Ein Gebet des heiligen Thomas von Aquin vermag diesen Gedanken zu vertiefen. Es lautet: Lass, o guter Jesus, meine Frömmigkeit nicht zur Gewohnheit werden, sondern ein dauernder Aufschwung meines Herzens zu sein. Jesus, erhabenste Güte, ich bitte dich um ein Herz, das dich so sehr liebt, dass nichts es abzulenken vermag. Lass mich gleichgültig sein gegen alles, was in der Welt geschieht, und einzig nach dir verlangen. Lass mich das lieben, was dich angeht, vor allem aber dich lieben, mein Gott. Und lass meinen Geist danach brennen, dich zu suchen und dich zu finden wissen, höchste Weisheit. Auch im Psalm 83 kommt diese innerliche Gebetshaltung wunderbar zum Ausdruck. Herr, meine Seele sehnt sich und verzehrt sie nach dir. Nach dir, lebendiger Gott, verlangen mein Herz und meine Sinne. Wie das Vöglein ein Dach findet und die Schwalbe ihr Nest, so will ich wohnen an deinem Altare, Herr der Heerscharen, mein König und mein Gott. Selig, die in deinem Hause wohnen, immer können sie dich lobpreisen. So viel aus Psalm 83. Lassen wir an dieser Stelle ein weiteres außerordentlich interessantes Zeugnis über das Beten einfließen. Es stammt von der heiligen Mutter Teresa. Im April des Jahres 1984 hatte sie einem Franziskanerpater, Ulrich Zancanella, ein Interview gegeben, durch welches das Geheimnis ihrer Person und ihres Werkes besonders klar aufgeleuchtet ist. Der Ausgangspunkt ihres Werkes sei nicht die Liebe zu den Armen gewesen, sondern die Liebe zu Jesus. Was sie für andere tat und noch tut, war mein Weg der Gottesliebe. Auf die Frage, warum sie, die so viel Elend und Hoffnungslosigkeit erlebt, so fröhlich bleiben und wie sie bei ihrer Arbeit rund um die Welt die innere Ruhe bewahren könne, holt sie mit ihrer Antwort etwas aus. Das ist die Frucht des Gebetes, sagt sie. Unser ganzes Leben und Arbeiten baut auf dem Gebet auf, denn die Frucht des Gebetes ist ein tieferer Glaube. Und die Frucht des Glaubens ist die Liebe. Und die Frucht der Liebe ist das Dienen. Daher ist unsere Arbeit für die Ärmsten der Armen, die Sterbenden, die geistig Behinderten, die Krüppel, die Ausgestoßenen und Ungeliebten, die Aussätzigen und die Einsamen ganz einfach unsere Liebe zu Jesus in Aktion. Unsere eigentliche Berufung ist ja nicht, den Armen zu dienen, sondern Jünger Jesu zu sein. Es ist unsere Überzeugung, dass uns nichts und niemand von Jesus trennen kann. Darum legen wir das Gelübde der ehelosen Keuschheit ab. Wir lieben Jesus mit ungeteilter Liebe und Reinheit und beugen uns seinem Willen in der Freiheit der Armut, im Gehorsam und indem wir ohne Einschränkung den Ärmsten der Armen dienen. Denn, sehen Sie, in unserer Gemeinschaft legen wir zusätzlich das Gelübde ab, den Armen ohne Einschränkung und ohne Lohn zu dienen. Wir hängen dabei ganz von der Vorsehung ab. Wir nehmen keine Bezahlung, keine Gehälter von Staat oder Kirche. In dem Punkt sind wir wie die Blumen und die Vögel und das Gras, wir sind von ihm abhängig. Wir begegnen Tausenden von Menschen und haben noch nie Ursache gehabt, einen zu sagen, wir können nicht helfen. Es wurde immer geholfen. Das ist die Frucht des Gebetes. Wir beginnen den Tag 20 Minuten vor 5 mit Gebet. Das dauert ungefähr 2 Stunden. Mit Betrachtung heiliger Messe und Kommunion. Und dann beten wir den Rosenkranz. Wir beten ihn auch auf der Straße. Und wir kommen betend zu den Menschen. Wir kommen nicht einfach so daher, denn wir glauben, was Jesus sagt. Bringt sie zu mir. Und dann beenden wir auch den Tag mit einer Stunde Anbetung in all unseren Häusern. Bis 1973 hatten wir nur einmal in der Woche eine Stunde Anbetung, denn jede Woche halten wir einen Einkehrtag, bleiben zu Hause und gehen nicht zur Arbeit. Aber dann 1973, während des Kapitels, beschlossen wir, dass wir täglich eine Stunde Anbetung halten und ein wenig ausruhen, denn wir haben Berge von Arbeit. Oh ja, wir spüren diese Stunde. Aber es war wie ein Wunder Gottes. Wir mussten die Arbeit nicht vermindern. Wir halten diese Stunde jeden Tag. Und dann haben wir seitdem doppelt so viele Berufe. Das ist die Frucht des Gebetes. Über das Rosenkranzgebet sagte Mutter Teresa Folgendes: Wir sind zur Überzeugung gekommen und wir sind da sehr sicher, dass Maria die erste Missionarin der Liebe war. Sie hat als erste Jesus getragen und sie als Mutter Gottes war die erste, die für ihn demütig gearbeitet hat, die ihm diente. In dem Moment, als es unserer lieben Frau bewusst wurde, erklärte sie sich bereit, Magd des Herrn zu sein und ihre Aufgabe als Mutter Gottes anzunehmen. Dann weckte die Gegenwart Jesu in ihr das Verlangen, ihn anderen zu bringen. Sie eilte, das zu tun, und als sie im Hause der Elisabeth ankam, wusste noch niemand, was an ihr geschehen war. Kein Mensch wusste, dass sie Jesus in ihrem Schoße trug. Aber der kleine, der ungeborene Knabe im Schoße der Elisabeth hüpfte vor Freude, als er die Gegenwart Christi spürte. Das ist ein überaus schöner Gedanke. Und wir haben folgende Situation. Heute ist das ungeborene Kind das Ziel von Mord, Tötung und Zerstörung. Ich meine, die Abtreibung wurde zur größten Gefahr für den Frieden, weil sie das Familienleben zerstört. Durch diese Zerstörung des Familienlebens ist sie auch in das Gebetsleben der Familie eingebrochen und hat es zerstört. Daher gibt es immer weniger Familien, die gemeinsam beten. Die Frucht des gemeinsamen Gebetes, besonders des gemeinsamen Rosenkranzgebetes, denn der Rosenkranz ist das Familiengebet. Also, wenn Sie gemeinsam den Rosenkranz beten, dann bleiben Sie beisammen. Und wenn Sie beisammen bleiben, dann werden Sie einander lieben, wie Gott jeden von uns liebt. Daher ist es so wichtig, dass wir den Rosenkranz ins Familienleben zurückbringen. Wir hatten vor kurzem ein ganz wunderbares Erlebnis, als wir zusammen mit dem Heiligen Vater die Familie dem unbefleckten Herzen Marias weihten. Die Schwestern nahmen es auf sich, 9 Tage lang die Familien vorzubereiten, und alle Familien der Nachbarschaft kamen bei einer Familie zusammen. So kamen wir mit tausenden Familien in Kontakt, da wir so viele Novizinnen haben. Und am Tage der Weihe selbst waren die Kirchen einfach voll. Hunderte gingen nach langer Zeit wieder einmal zur Beichte. Das war wirklich die Frucht der Gegenwart Marias. Da gelobte auch jede Familie, gemeinsam den Rosenkranz zu beten. Damit kam auch der Friede. Die Nichtchristen sahen die Veränderung, die aufgrund des Gebetes in die Familien gekommen war. Sie fragten mich dann, ob nicht auch sie dieses Gebet lernen könnten. Soweit die heilige Mutter Teresa. Nach diesem Zeugnis wollen wir noch ein wenig nachdenken über das Gebet im Alltag und dessen besonderen Schwierigkeiten. Wie schon gesagt, ist das Gebet etwas Großes und Erhabenes. Es ist letztlich ein Wort aus der Tiefe unseres Herzens. Und was ist auf Erden vor Gott größer als das einfache, glaubende und liebende Herz? Unser Gebet ist ein Wort unseres Herzens zu Gott, und zwar so, dass er es liebend anhört und es in sein heiligstes Herz aufnimmt. Und was kann es Bewegenderes und Rührenderes geben, als dieses ernsthaft liebende Lauschen des Ewigen auf das stammelnde Wort seines Kindes? Das Gebet ist aber auch ein Gebet im Heiligen Geist. Es ist von erschütternder Größe, dieses Gebet im Heiligen Geist, der die Ewigkeiten erbeben macht und die Abgründe Gottes erfüllt. Und wenn die heiligen Engel auf ihren Flügeln unser verschüchtertes Wort, das Gebet eines armseligen Geschöpfes, hintragen vor den Thron Gottes, dann wird das Weinen der Erde gehört mitten in den innersten Kammern jener Ewigkeit, die Gott selbst geschaffen hat seit Ewigkeit für den unaussprechlichen Jubel seines eigenen Lebens. Ja, groß ist das Gebet, und wer das begriffen hat, erschrickt, wenn er zu beten anfangen will. Angesichts solcher Würde des Gebetes stellt sich die Frage, ob es denn überhaupt ein alltägliches, sozusagen gewöhnliches Beten geben kann und darf. Ein Beten des Alltages mit seiner Monotonie des Ewiggleichen, des Alltages mit seiner alltäglichen grauen Stimmung, mit der Stumpfheit unseres Herzens, das müde und verdrossen ist. Ja, es muss ein Gebet des Alltages geben, ein Gebet für den grauen Alltag, nicht nur für Feste und die Zeiten der Hochgestimmtheit. Denn, wie gesagt, lehrt uns die Heilige Schrift, man muss alle Zeit beten und nicht nachlassen. Seid wachsam und beharrlich im Gebete. Betet ohne Unterlass. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Trübsal, beharrlich im Gebete. Mit Gebet im Alltag ist jenes Beten gemeint, das ohne Rücksicht auf augenblickliche Lust und Laune geübt wird, das der gläubige Mensch, ohne im Einzelnen verpflichtet zu sein, als eigene persönliche Pflicht und Liebegewohnheit sich selbst abverlangt. Das Beten, das Gebetszeiten kennt, das mit bestimmten Zeiten und Gelegenheiten verknüpft ist, zum Beispiel mit dem Morgen und mit dem Abend. Oder mit dem Essen und so weiter. Gebet des Alltages ist auch das Gebet bei Angelusleuten, der Rosenkranz für sich oder in der Gemeinschaft, der stille Besuch vor dem Tabernakel außerhalb der Zeiten eines Gottesdienstes. Ebenso ist Gebet des Alltages, und das wollen Sie gut beachten, fromme Bräuche alter Vätersitte, wie jedes Land und Volk sie hat, wo es katholische Gläubige gibt. So zum Beispiel ein Gruß beim Vorübergehen an einer Kirche oder an einem Bild des Gekreuzigten, das Kreuzzeichen über den Leib Brot beim Anschneiden, das Kreuzzeichen, das das Kind am Abend vor seinen Eltern erbittet, solche und ähnliche Dinge sind Gebet des Alltages. Solches Beten ist nicht immer leicht und fällt heute manchen bereits schwer. Wie viel von solch gutem Gebetsbrauch ist in der Großstadt, aber auch auf dem Lande leider gänzlich außer Gebrauch gekommen und in Vergessenheit geraten, weil Geist und Herz von anderen Dingen erfüllt sind. Dies ist eine Tatsache, die gerade uns als Seelsorger mit Sorge und Trauer erfüllt. Dies soll aber auch eine Gewissensfrage für jeden Einzelnen von uns sein, wie es denn mit unserer eigenen Gottverbundenheit durch das Gebet während des Tages bestellt ist. Zugegeben, es ist nicht immer leicht, in täglichen Grau und Stress des Alltages zu beten. Trotzdem müssen wir uns ernsthaft fragen, was wir in unserem täglichen Gebet wirklich beten und nicht nur persolvieren, das heißt nicht bloß hersagen, um eine lästige Pflicht erledigt zu haben. Leider sind oft Herz und Gemüt fern von all dem, was wir beten. Wie oft wird aus unserem Sprechen zu Gott von Herz zu Herz nur das Aufsagen einer Formel, bei der man eigentlich nur noch besorgt ist, dass sie abgebetet wird, durch die hindurch man aber nicht mehr bei dem ist, dem man sie sagt. Der Alltag veralltäglicht sozusagen das Gebet. Es wird äußerlich, mechanisch, herzlos, Ein bloßes Lippengebet und die Erfüllung einer äußeren Leistung, die man möglichst rasch abdient, um sich wieder erfreulicheren Dingen zuzuwenden. Dieses Gebet wird so gleichsam eine Gott widerwillig zugestandene Zeit, weil man nicht gut anders kann und es jedenfalls auch mit ihm nicht verderben will. Und so kann es dann nur zu leicht, das so alltäglich und doch erschütternde sich begeben, dass man betet und mit dem Herzen weit weg von Gott ist, dass man Gott mit den Lippen ehrt, das Herz aber nicht mitmacht, und man dennoch sich einbildet, seine Pflicht Gott gegenüber getan zu haben. Als ob es vor dem Erforscher des Herzens eine andere Form der Pflicht geben könnte, als eben die, dass dieses äußere Tun mit der reinen Gesinnung des Herzens erfüllt sein muss. Aber auch das trifft zu, dass der religiöse Mensch leidet an der Spannung zwischen dem, was sein Gebet ist, und dem, was es sein sollte. Er leidet daran, dass sein Herz gewissermaßen nicht mitmacht mit den hohen Worten von Anbetung, Lob, Dank, Bitte, Ehrfurcht, Reue und ähnlichen Gesinnungen, von denen wir im Gebet sprechen. Er leidet daran, dass er beten will, oft und täglich, aber scheinbar nicht beten kann, dass eine innere Lähmung sein Herz überfallen hat und er den Eindruck hat, seine Ehrlichkeit verbiet ihm, das nur zu heucheln, was er in Wahrheit nicht leisten kann. Auch seine Treue zu sich und zu Gott gebiet ihm zu warten, bis die Brunnen der Tiefe seines Herzens mit ihren Wassern der Gnade, des spontanen Erlebens und Ergriffenseins wieder einmal von selbst aufbrechen und so ein Gebet ermöglichen, das wirklich, wie die Mystik lehrt, ein echter Herzenserguss ist. Solche Schwierigkeiten können auch ernst und besinnliche Menschen dazu verleiten, selten zu beten, sodass ihr Alltag sozusagen gebetslos wird. Nicht, weil sie dem oberflächlichen Betrieb des Alltags verfallen sind, sondern weil sie meinen, im Gebet nur das tun zu sollen, was wirklich von innen kommt. Es sind Menschen, die nicht der Meinung sind, man brauche nur zu wollen und schon sei das Gebet ein echtes Wort des inneren Menschen aus den Tiefen des Herzens. Und dennoch, trotz all dieser Schwierigkeiten, bleibt die alte christliche Lebensweisheit und Lebensgewohnheit richtig und wahr, täglich zu beten, das Gebet nicht zu beschränken auf die seltenen hohen Stunden innerer Griffenheit und Erschütterung, in denen der Mensch gleichsam von selbst zu beten anfängt. Wir müssen die Notwendigkeit des täglichen Betens mit allen Phasen unseres Seins zu begreifen versuchen, weil nichts anderes als das Alltagsgebet die Voraussetzung für die großen und hohen Gebetsstunden ist. Zugegeben, Gebet und Gebet ist nicht ein und dasselbe. Gewiss gibt es Gebet in vielleicht kurzen und seltenen Augenblicken, in denen der Engel Gottes das Herz berührt, dass es brennt in Ehrfurcht vor der Majestät des gegenwärtigen Gottes, in Heimweh und Hoffnung nach dem Frieden des Herrn, in Reue, die ein ganzes Leben umzuwandeln vermag, in Liebe zur ewigen, unendlichen Liebe. Es ist natürlich, dass derjenige, der zu beten versucht, solche Augenblicke höher schätzt als das Gebet des Alltages. Und vielleicht ist er sogar geneigt, solche Augenblicke allein Gebet zu nennen. Solche Momente der Begnadigung sind doch selten. Und was würden sie uns nützen, wenn sie nicht wirklich das ganze Leben ergriffen und ihm ihren Geist einhauchten? Was würden sie nützen, wenn sie langsam im Verlauf des Lebens immer seltener, immer schwächer würden, wie die immer seltener werdenden Einfälle eines verbummelten Genies? Wie aber soll diesen beiden Gefahren des Wirkungslosbleibens und des Versiegens anders begegnet werden als eben durch das tägliche Gebet? Nur wenn wir täglich beten, Dann schaffen wir die Voraussetzungen für die großen Stunden des Gebetes. Nur wenn wir uns abmühen, sozusagen im Schweiße unseres Angesichtes, unser Herz offen, unseren Geist wach, unsere Aufmerksamkeit und Bereitschaft gespannt zu halten, nur dann werden wir die großen Gnadenstunden des Lebens nicht verpassen. Die Stunden, in denen Gott uns plötzlich neu begegnet und uns unversehens das entscheidende Stichwort für ein ganzes Stück unseres Lebens schenkt. Es wäre tragisch, wenn wir es überhörten und nicht dafür bereit wären. Oder wenn Gott uns in einer Stunde großer Prüfung, radikaler Anfechtung und Versuchung, in einer Stunde reinsten Glückes oder bedrückender Not, in letzter Einsamkeit und durchdringenden Schmerzes oder in anderen großen Tagen und Nächten unseres Lebens eine Antwort abverlangt, die entscheidend ist für Zeit und Ewigkeit, wie sollten wir diese Offenheit des Herzens, diese Wachheit des Geistes und die innere Bereitschaft besitzen in solchen Sternstunden unseres Lebens, wenn wir nicht vorher das Wort befolgt haben, wachet und betet, wenn wir nicht im Alltag gebetet haben, wenn wir nicht täglich beten, das heißt nicht täglich nach Gott Ausschau halten, täglich auf Gottes Wort lauschen, auch wenn nicht gleich ein Einsprechen von ihm kommt, so müssen wir uns doch täglich bereit machen für die entscheidenden Proben unseres Lebens. Wenn wir das nicht tun, dann entsteht die Gefahr, dass wir langsam blind und taub, gleichgültig und träge werden. Und dann werden wir die entscheidenden Kreuzungen auf unserem Lebensweg überhaupt bemerken? Wird uns ein plötzlicher Sturm standfest finden? Werden wir die Fähigkeit besitzen, in neuen und ungewohnten Situationen die Geister unterscheiden zu können, wenn wir nicht vorher im täglichen Gebet gewacht haben? Und wenn wir dann diese Sternstunden unseres Lebens, wo es um Tod und Leben geht, die Stunden, die leise und ohne Voranmeldung und ohne Aufsehen den Menschen überfallen, nicht bestehen, können wir dann sagen, wir seien unschuldig, wir hätten die Situation nicht überschaut und die Folge nicht vorausgesehen? Können wir dann sagen, wenn wir vorher stumpf und träge nicht wach bleiben wollten durch tägliches Gebet? Auch im Geistigen und Geistlichen gibt es so etwas wie eine vorgängige Übung und Probe, die allein es ermöglicht, im Ernstfall bestehen zu können. Und wenn dann die Stunde Gottes und des glühenden Gebetes vorüber ist, wird sie nur dann mehr sein als eine unfruchtbare Festigkeit in unserem Leben, wenn wir sie umsetzen durch langsame, geduldige Arbeit am inneren Menschen. Eine Arbeit, die das nüchterne Leben, die Gewöhnlichkeit des Alltages in geduldigem Bemühen umwandelt und formt nach jenem Bild, das uns einen Augenblick lang gezeigt wurde in den hohen Augenblicken großen Betens. Dies Entscheidende in unserem Leben kann nicht anders geschehen als durch das Gebet im Alltag, das unter der Last und Mühe dieses Alltages mit Gottes Gnadenengel darum ringt, dass dieser graue Arbeitsmorgen oder jene verdrossen machende Abendmüdigkeit doch wenigstens noch von einem schwachen Schimmer des Lichtes der Ewigkeit überglänzt werden. Nur wenn dieses Feuer des Geistes, das in einer glücklichen Stunde auf uns niederfiel, sich teilt und wenigstens in kleinen Funken auch die Alltagsstunden erhält, indem wir auch da beten, so gut es geht, erfasst das Feuer des Heiligen Geistes wirklich unser Leben, das nun einmal zum größten Teil sich auseinanderreiht. Das Entscheidende in unserem Leben kann nicht anders geschehen als durch das Gebet im Alltag, das unter der Last und Mühe dieses Alltages mit Gottes Gnadenengel darum ringt, dass dieser graue Arbeitsmorgen oder jene verdrossen machende Abendmüdigkeit doch wenigstens noch von einem schwachen Schimmer des Lichtes der Ewigkeit überglänzt werden. Nur wenn dieses Feuer des Geistes, das in einer glücklichen Stunde auf uns niederfiel, sich teilt und wenigstens in kleinen Funken auch die Alltagsstunden erhält, indem wir auch da beten, so gut es geht, erfasst das Feuer des Heiligen Geistes wirklich unser Leben, das nun einmal zum größten Teil sich aneinander reiht aus kleinen grauen Augenblicken. Das Alltagsgebet ist Voraussetzung und Auswirkung der großen Gnadenstunden des christlichen Lebens. Deshalb ist das Alltagsgebet unersetzlich. Noch ein letzter gewichtigerer Grund sagt, dass unser Alltag vom Gebet durchwirkt sein muss. Und das ist die Ehre Gottes. Der Herr ist unser Gott, nicht bloß an den Feiertagen des Lebens. Er hat nicht bloß das Erhabene geschaffen. Er wollte auch, dass das Kleine sei, das Unscheinbare und Immergleiche, das unser Leben füllt. Wir sind seine Knechte und Mägde nicht bloß dann, wenn seine Mysterien in geheimnisvoller Pracht und Schönheit der Liturgie an uns vollzogen werden. Wir sind seine Kinder auch im Stress der Arbeit. Sei es in der Fabrik, in der Werkstatt, im Stall oder im Büro am Computer, sei es in der Küche, sei es hinter dem Staubsauger, beim Fensterputzen oder beim Einkauf, in der Freizeit und im Gottesdienst. Dies alles soll ja letztlich zur Ehre und zum Lobe seines Namens geschehen. Muss es dann aber nicht so sein, dass wir uns in diesen alltäglichen Situationen daran erinnern, dass wir und unsere Alltäglichkeit ihm gehören und zu seiner Ehre leben, dass also auch aus diesem unscheinbaren Leben Gottes Lob emporsteigen muss, dass wir also in diesem unseren oft grauen Alltag zu ihm beten? Dieses Gebet des Alltages verdient höchstes Lob. Dies Alltagsgebet mag arm und ein wenig zerschlissen und mitgenommen wie der Alltag selbst sein. Hohe Gedanken und erhabene Gefühle finden sich selten in ihm. Es ist keine Missa Solemnis in einem hohen Dom, sondern wie ein frommes Lied, gut gemeint und von Herzen kommend, ein wenig eintönig und einfach. Aber du, Gebet des Alltages, du bist das Gebet der Treue und der Zuverlässigkeit, das Gebet des selbstlosen, scheinbar unbelohnten Dienens der göttlichen Majestät. Du bist die Weihe, die die grauen Stunden hell und die kleinen Augenblicke groß macht. Du fragst nicht nach dem Erlebnis des Betens, sondern einzig und allein nach der Ehre Gottes. Du willst nichts erfahren, sondern glauben. Dein Gang mag manchmal müde sein, aber du gehst. Du magst manchmal bloß von den Lippen zu kommen scheinen und nicht aus dem Herzen. Aber ist es nicht besser, dass wenigstens noch die Lippen Gott preisen, als dass der ganze Mensch verstummt und schweigt? Und besteht nicht so eine viel größere Hoffnung, dass schließlich das im Herzen Widerhall findet, was auf den Lippen klingt? Und in unserer so gebetsarmen Zeit ist, was man bei sich und bei anderen als Lippengebet tadelt, meist in Wirklichkeit das Gebet eines armen, aber treuen Herzens, das sich mühsam und ehrlich durch alle Schwäche, durch alle Müdigkeit und innere Verdrossenheit immer wieder wenigstens einen kleinen Schacht gräbt, durch den dann ein kleiner Strahl des ewigen Lichtes in unser vom Alltag zugeschüttetes Herz fällt. Darum sei gepriesen, du Gebet des Alltages. Amen.
Das war unser Studiogast, der Kaplan Alfred Betschart, und mit seinen Ausführungen von der Last und dem Glück des Betens. Wir danken ihm für seine Ausführungen und freuen uns auf einen weiteren Vortrag mit ihm. Und wir danken auch Ihnen als Zuhörer oder Zuhörerin von Radio Gloria, dass Sie in dieser Sendestunde mit dabei sind. Durch die Sendung hat Sie begleitet Peter Galliker.